Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra. Hier ist euer Podcast für authentischen Sex und ich bin euer Showhost. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur. Ja, Masseur bin ich, ne? Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy. Oh, und aktuell auch, ich weiß nicht, ob ich das fast schon dazu sagen soll, dass ich im Rahmen des Circle of Pleasure fast schon so ein bisschen ein BDSM-Instructor bin. Weiß ich nicht. Aber ich überlege. Würde fast schon passen. Hatte jetzt vorgestern beim Circle of Pleasure einen wundervollen Abend, wo ich eine Station wieder betreiben durfte, um was zu erklären. Boah, es fühlt sich toll an, wirklich. Kann's euch nur sagen, ich liebe es, alle diese Seiten und Aspekte von mir so schön leben zu können. Und alles hat seinen Platz, seinen Ort, seine Zeit, seine Gesellschaft. Aber ja, wo ich quasi beim Thema bin, mir, wo ich gerade so von mir erzähle. Heute hatte ich das Thema ja angekündigt, The Story of Sinan. Oder wie nenne ich den? Ich weiß nicht, wie ich die... About Sinan, so wie quasi About Schmidt oder Being Sinan, Being John Malkovich, irgend sowas. Irgend so ein Blödsinn, lass ich mir noch einfallen, keine Ahnung. Aber ich dachte ja eigentlich, dieses Thema so ein bisschen als ein kleiner Lückenfüller, weil mir einfach keine wirklich guten Themen mehr eingefallen sind. Hey Leute, was ist denn los heute? Ihr glaubt es nicht. Heute ist der Podcast-Clan so voll wie noch nie bei einem Thema, wo ich mir dachte, das wird keine Sau interessieren. Oh, leck mich am Arsch. Na gut. Ich habe gesagt, ich werde euch mal ein bisschen was über mein Leben erzählen, über das, wer ich bin, weil ich bekomme ja ganz häufig das Feedback von Leuten, die mich zum ersten Mal buchen oder auch kontaktieren, dass sie sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon so durch den Podcast und wie du da redest, was du da erzählst. Die Art und Weise, wie du denkst. Ich bin ja hier immer sehr ehrlich, authentisch und frei Schnauze. Und das tut vielen Leuten da draußen gut. Also dachte ich mir, ich gebe euch jetzt quasi so eine Art Bonus-Episode und erzähle euch wirklich, wer ich bin. Also nicht nur quasi, wer was ich zu Themen rund um Sexualität und so weiter denke. Ich meine, da habt ihr jetzt über 180 Episoden und Material. Sondern auch, wie es soweit kam. Oder wie ich überhaupt zu dem Menschen wurde, der ich heute bin. Oder was mich alles geprägt hat. Und ja, setzt euch hin, es ist Geschichtenzeit, liebe Kinder. Nun, ich wurde vor 38 Jahren, 1987, geboren in Bosnien-Herzegowina. Ja, daher auch mein doch sehr eigener Vorname. Sinan ist eigentlich ein arabischer Name, den gibt's vom arabischen Raum über den türkischen, den albanischen, bis hin rauf eben zum Balkan, bis nach Bosnien-Herzegowina. Ich wurde nach einem Musiker benannt, nach einem Sänger, auf den meine beiden Eltern echt einen Vogel hatten, also das war deren beider Liebling, und sie beschlossen, wenn wir mal Kinder haben, das erste, das wird ein Sohn, und dieser Sohn, der wird Sinan heißen. Siehe da, sie bekamen Kinder. Das erste und das zweite war beides ein Sohn und der erste hieß tatsächlich dann oder heißt heute noch Sinan. Ich habe diesen besagten Sänger dann im Verlauf meines Lebens sogar mal kennenlernen dürfen. Denn mein Vater war eine Zeit lang Gastronom hier in Österreich und hat ein bosnisches Lokal, wo unter anderem auch Sänger geladen wurden und einmal eben dieser Jugendstar von Mom und Dad, also von Mama und Papa, dieser Sinan saß dann auch da und ich durfte ihn kennenlernen. War mir so was von fucking egal. Aber dazu komme ich gleich noch. Nun gut. Meine Eltern waren sehr jung, als sie mich gekriegt haben. Die waren 18 Jahre alt. Und mein Vater hatte quasi, um dieses Kind, das da unterwegs ist, ernähren zu können, einen Job in Österreich angenommen. Das war früher so gang und gäbe in Ex-Jugoslawien, zu dem Zeitpunkt noch Jugoslawien, dass man sich halt einen Job im Ausland suchte, um Geld zu verdienen. Und dann ist man da halt wirklich hin und her gependelt, berufsgependelt, über hunderte Kilometer. Und das war in der Stadt Linz in Oberösterreich. Mein Opa hatte damals in Linz gearbeitet, mein Papa und ich glaube sogar insgesamt drei Onkel, nämlich der eine Onkel väterlicherseits und die beiden Onkel mütterlicherseits, alle haben in Linz gearbeitet. Das hat sich irgendwie so, keine Ahnung, wie ergeben. Fragt mich nicht. Ich war noch nicht auf der Welt oder gerade mal geschlüpft. Meine Eltern sind eigentlich Bauernkinder, hatten jeweils eine Landwirtschaft. Ich glaube, der Opa mütterlicherseits eher so Viehbetrieb, wenn mich nicht, also so, er hatte ein paar Kühe und ein Pferd und Schafe und so das Zeug. Und ich glaube, Moment, hatte Papa nicht auch Schafe? Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Aber auf jeden Fall jeweils zwei Bauernhöfe, das weiß ich noch. Komme also eigentlich aus einer sehr ländlichen Gegend, da aus Bosnien-Herzegowina. Weil aber mein Vater in Linz arbeitete und das halt sehr gut bezahlt war, suchten er und meine Mutter dann irgendwann auch für Mama einen Job hier in Linz. Also hier in Linz, ich wohne nicht mehr in Linz. Und als meine beiden Eltern dann in Linz einen Job hatten, war klar, okay, die ganze Family muss nach Linz, weil es werden nicht beide Eltern nach Linz pendeln, das ist Schwachsinn. Mit 3 Jahren kam ich nach Österreich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einen einjährigen kleinen Bruder. Ich habe genau ein Geschwister, diesen kleinen Bruder, den habe ich hier, glaube ich, sogar schon mal erwähnt. Mein Verhältnis zu meinem Bruder ist nicht sonderlich gut. Auch heute nicht. Ob sich das jemals ändert, ich habe meine Zweifel. Aber alles hat Hintergründe und eine Geschichte. Und ich habe gesagt, ich werde heute nicht alles brachlegen, aber ich werde euch mal erzählen, wer ich bin. Meine Eltern arbeiteten damals jeweils Vollzeit, also 40 Stunden im Schichtbetrieb. Und mein Bruder und ich waren die meiste Zeit eigentlich in Obhut von irgendwelchen Tanten oder Onkeln oder Opa und so weiter und so fort, weil im Schichtbetrieb konnten sie sich damals nicht immer aussuchen, wer zu Hause ist. Und doch lebten wir in, so ehrlich will ich sein, in wirklich ärmlichsten Verhältnissen. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die meinem Vater mehr oder weniger günstig zur Verfügung gestellt wurde von der Firma, bei der er arbeitete, weil denen das Haus und das Land gehörte. Und das war so ein wirklich alt Bau, wo wir auch noch eine Etagentoilette hatten. Quasi, wenn jemand aufs Klo musste, musstest du raus auf den Gang und es gab für ganze Stockwerk eine Toilette draußen. Aber ich meine, im Stock waren zwei Wohnungen. Gegenüber wohnte eine alte Dame. Und wir hatten keine Dusche, sondern das war eine ausfahrbare Duschtasse unter der Abwasch, also unter der Spüle. Die konnte man ausfahren. Und wenn man wollte, konnte man dann auch so ein Randgitter oder nee, so ein Konstrukt aufbauen für eine Mini möchte gern Badewanne. Aber halt, man stand dann so mal quasi mitten in der Küche, im Küch-Esszimmer und konnte sich da quasi waschen oder duschen. Und wir hatten ein Wohn-Schlafzimmer, da war quasi eine zweite Couch, eine ausziehbare, auf der meine Eltern geschlafen haben und ein Stockbett für meinen Bruder und mich. Wobei, anfangs weiß ich noch, das obere Stockwerk, daran erinnere ich mich, da haben wir nicht geschlafen, weil wir noch zu klein waren, da oben war nur Krempel. Im unteren Stockwerk schliefen wir und meine Eltern schliefen auf der Couch, auf der ausgezogenen, direkt davor. Da konntest dich nicht bewegen, da konntest du quasi nur aus dem Bett maximal so einen Spalt von 20 Zentimetern steigen und dann war dann schon das Bett von meinen Eltern. Und dann da so ein riesen Wohnwandschranksystem auf der anderen Seite, wo halt ein Mini-Fernseher stand. Und trotzdem dann drüben im Esszimmer auch eine lange Couch mit einem langen Couchtisch, an dem gegessen wurde. Also wir hatten kaum Platz, da konntest du dich kaum bewegen. Trotzdem fand man immer Zeit, dass halt Familie da war und man zusammen. Es gibt noch Fotos aus dieser Bude, das weiß ich auch noch. Wir hatten sehr wenig bis gar nichts zu essen. Das sind allerdings Details, an die erinnere ich mich nur noch sehr vage. Ich erinnere mich da ganz oft einfach nur Brot mit Honig bekommen zu haben, was dazu geführt hat, dass ich jetzt als Erwachsener Honig gar nicht mehr so mag, weil das war eben eine Zeit lang einfach alles, was zu essen gab. Beziehungsweise so leeren Strudel. In Bosnien gibt es einen sehr berühmten Strudel. Nein, nicht Baklava und auch nicht Burek, sondern gibt es einen sehr berühmten Strudel, das heißt Masnica. Und meine Mama macht das sehr, sehr gut. Und sie macht uns damals einfach nur Masnica auf Vorrat. Und wir aßen das mit Honig so lang, bis das so trocken war, dass man es nicht mehr beißen konnte. Also quasi, sie machte da eine große Portion und von der aßen wir und aßen, bis entweder aufgegessen war oder es so trocken war, dass man es nicht mehr essen konnte. Generell hatten wir sehr, sehr wenig und das bisschen, was wir hatten, war halt wirklich, das war alles an Freude, dass wir uns vorstellen konnten, wenn dann alles irgendwo gebraucht oder mit jedem damals noch Groschen, den meine Eltern verdienten, halt immer versucht, uns irgendwie ein Leben zu finanzieren, das lebenswert ist. Meine Eltern haben, glaube ich, für meinen Bruder und mich alles an Geld ausgegeben, was ausgebbar war, um nicht zu verhungern nebenbei. Das ist die zwei Prioritäten, die meine Eltern hatten, neben Schichtbetrieb arbeiten, sich buchstäblich die Zunge zum Hals rauszuackern, denn beide hatten echt Knochenjobs. Sie wollten meinem Bruder und mir alles schenken, was schenkbar ist, und dass wir Essen am Tisch haben. Das war alles. Und ich weiß noch, wir waren sehr lang in dieser komischen Bude. Und dann in dieser Zeit brach in Jugoslawien der Krieg aus. Kurz nachdem, also ein Jahr oder zwei, nachdem wir in Österreich waren. Und meine Eltern haben das natürlich mitbeobachtet. Wir hatten noch viele Verwandte auch unten in Bosnien, beziehungsweise Ex-Jugoslawien. Und irgendwie ging es dann los mit Sammeln. Plötzlich war noch eine Priorität da. Nicht nur wir Kinder, nicht nur, dass wir was zum Essen am Tisch hatten, sondern Kleidung spenden, Essen, Getränke, Decken sammeln für Flüchtlingslager. Und wir sind in jeder freien Minute, in jedem freien Tag, jedes freie fucking Wochenende, wenn meine Eltern nicht Schichtdienst hatten, haben die uns ins Auto gepackt und wir sind runtergefahren in ein Flüchtlingslager. Und ich weiß nicht mehr viel von dieser Zeit. Ich habe diese Zeit in den Flüchtlingslagern eher verdrängt aus meiner Erinnerung. Bis auf ein Bild in meinem Kopf an einem sehr verregneten Abend, eine verregnete Nacht war es sogar schon, als wir ankamen und wir durch diese Zeltstadt durch sind, bis meine Eltern endlich da waren, wo sie hin wollten. Und da lag ein Mann, und ich weiß nicht mehr, ob der mit uns verwandt war oder einfach nur ein Freund von meiner Eltern war, ich weiß es nicht mehr, aber dem fehlte ein Bein. Und ich erinnere mich noch an diesen Stumpf, diesen blutigen. Also natürlich verbunden, der hat den Verband drauf, aber halt alles blutrot, an das erinnere ich mich noch. Aber sonst aus dieser Zeit in den Flüchtlingslagern nicht mehr viel. Aber das ist so generell Balkan, Eltern, Balkanfamilien, jeder freie Tag, jedes freie Wochenende heißt es, ja, ab ins Auto, wir fahren wieder nach Hause, hieß es dann, nach Hause, wir fahren nach Hause. Und ich habe das als Kind schon nicht verstanden, wieso sie sagen, fahren wir nach Hause, weil mein Zuhause war immer Linz. Also für mich war Linz mein Zuhause. Für mich waren diese Fahrten und Ausflüge da nach Bosnien, das war immer ehrlichweise sogar eine Plage. Ich wollte da nie hin. Ich fand das Essen da gut. Ich wollte mit meinen Cousins und Cousinen eine Runde spielen, aber dann wollte ich auch schon, keine Ahnung, zwei, drei Tage später wollte ich auch schon wieder zurück. Aber halt, meine Eltern wollten da unten nahezu jede freie Minute, jeden freien Tag verbringen. Wir hatten auch unten ein Haus, steht immer noch. Das wurde dann natürlich im Verlauf des Krieges zerstört. Das ist zerstört, sehr zerschossen. Es wurde auch eingebrochen und drinnen gewütet und alles. Also das Das Haus war in einem schrecklichen Zustand nach dem Krieg und musste restauriert und renoviert werden. Da haben sie dann auch ganz viel Zeit und Geld reingesteckt, dass dieses Haus wieder wird. Ich habe fragt mich, warum zur Hölle steckt ihr Geld in dieses scheiß Haus da unten? Da ist auch kein Schwanz. Aber ne, das war ihnen immer sehr wichtig, weil für meine Eltern war das zu Hause. Für mich halt nicht. Witzigerweise für meinen kleinen Bruder ist das auch noch zu Hause. Mein kleiner Bruder fährt sicher 3, 4, 5 Mal im Jahr fährt er nach Bosnien zurück. Mich kriegst du da nur mit Waffengewalt hin, oder beziehungsweise ich habe Verena einmal mitgenommen, um mir das da unten zu zeigen. Verena und auch Armin zusammen. Aber das war's. Nee, ich bin kein Fan dieses Landes. Ich weiß nicht, als wir ein bisschen älter wurden und der Krieg dann auch schon vorbei war, ist aber trotzdem noch eine, wie nennt man das, nicht beruhigte Zone war, also so durchaus noch gefährlich. Da hieß es, ja, im Wald nicht so weit gehen oder bestimmte Wiesen und Felder meiden, weil es Minenfeld, ungeräumtes Minenfeld. Und Cousins und Cousinen erzählen, dass wenn irgendwo mal jemand wieder einen alten Autoreifen aussortiert hat, der nicht mehr gebraucht wird, dann sind sie mit dem Autoreifen auf den Hügel rauf und haben ihn da runterrollen lassen, um zu schauen, ob sie eine Mine treffen. Spiele, die man als Kind so spielt. Ich habe auch mit meinen Cousins damals Handgranaten gebastelt. Ja, Splittergranaten. Aber hier steht gerade im Chat, keine Anleitung für Waffen geben. Okay, ja, okay. Sorry. Das ist keine Anleitung. Wir haben halt damals Handgranaten gebastelt. Sorry, Schatz. Ja, habe ich jetzt nicht mitgedacht. Ich bin gerade einfach nur im Redeflow gewesen. Bitte um Entschuldigung an alle da draußen. Ich werde das, glaube ich, zum ersten Mal hier im Verlauf. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, dass hier ein Schnitt war. Ich habe hier tatsächlich gerade angefangen zu erklären, wie man Handgranaten bastelt. Ich werde das rausschneiden. Ich glaube, das ist besser. Ja, ich habe das erste Mal was rausgeschnitten. In einem Sex-Podcast muss man nicht erfahren, wie man Handgranaten bastelt. Aber ja, das war so quasi meine Kindheit geprägt. Irgendwo durch diesen Krieg in einem Land, zu dem ich keinen Bezug fühlte, rund um Menschen, jetzt kommt etwas, das euch vielleicht schockieren wird, zu denen ich auch keinen Bezug hatte. Ich habe zu meiner Balkanverwandtschaft null, null Bezug. Auch keinen emotionalen. Das klingt hart, aber für mich war immer hier in Österreich mein Zuhause. Und das hat meine Verwandtschaft nie ganz verstanden, beziehungsweise wurde mir immer krampfhaft versucht, der Balkan schön zu reden. Da zählt das Land dazu, da zählt die Familie dazu, die Musik, die Gepflogenheiten, Traditionen. Und ich fand das ehrlich immer scheiße. Insbesondere die Musik fand ich grottig. Und wie ihr wisst, wenn man etwas aufs Auge gedrückt bekommt, mit Zwang und Krampf und Drang, dann wird man genau das Gegenteil erreichen. Also mich konnte niemand dafür begeistern. Und so distanzierte ich mich mehr und mehr von meiner Verwandtschaft. Bis heute. Ich könnte denen auf der Straße begegnen. Ich habe vermutlich schönere und herzlichere Begegnungen mit jemand von euch als mit meiner eigenen Verwandtschaft. Vor 2, 3 Jahren. Keine Ahnung. Irgendwann ist vor einiger Zeit mein Großvater gestorben. Der ist an dem bösen Zeh verreckt. Und ich sage bewusst verreckt, denn der arme Mann war schon krank, war sehr krank. Und meine Verschwörungstheoretiker-Verwandtschaft und Covid-Leugner-Verwandtschaft, die sind natürlich komplett ohne Masken oder Impfschutz oder sonstiges immer zu meinem Opa nach Hause, zu dem kranken Mann, und haben ihn halt angesteckt. Und die einzige geimpfte Tante durfte dann den Opa im Krankenhaus besuchen. Und die hat halt erzählt, dass der an dem dann letzten Endes tatsächlich verreckt ist, dass der wirklich sehr, sehr schmerzhaft und gar nicht schön gestorben ist an dem Ganzen. Und ihr merkt vielleicht schon, dass ich da sehr nüchtern drüber spreche, obwohl das mein Opa war. Es war mein letzter Opa. Ich kannte meinen anderen Opa nur aus ganz flüchtigen Erinnerungen. Der freute sich immer, wenn ich irgendwelche Gebete für ihn aufgesagt habe. Apropos, ich bin übrigens geborener Moslem. Geboren sage ich hier jetzt deutlich dazu, denn auch damit habe ich nichts am Hut. Wirklich, der Islam könnte mir nicht ferner sein. Ich habe gar keine Vorstellung. Aber der Opa damals, das war mütterlicherseits, der freute sich immer, wenn wir Kindergebete auch sagten. Das war sein Ding. Beide Omas waren tot, bevor ich auf der Welt war. Das weiß ich auch. Aber eben, das war mein letzter Opa und als der gestorben ist, hey, ganz ehrlich, Leute, ich meine das jetzt, ich weiß, das klingt jetzt hart, aber es war mir egal. Ja, mein Opa ist gestorben, aber es war mir egal. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ich hatte eben zu meiner Verwandtschaft keinen Bezug. Und mein Opa, obwohl er immer als Kind auf uns total aufgepasst hat, ich war halt immer schon das schwarze Schaf der Familie. Man hat immer versucht, mich zu verbiegen, zu verändern, mir irgendwie einzureden, mit mir stimmt was nicht oder da sei was falsch. Und das wurde dann mit der Schulzeit nicht besser. Ich war aus der Familie der Einzige, der eine höhere Schule besucht hat. Klingt jetzt arrogant, aber es ist halt so. Ich war der Einzige mit genug Hirnschmalz, dass ich in ein Gymnasium kam. Alle anderen besuchten entweder eine Hauptschule oder irgendeine Sporthauptschule oder weiß der Geil. Ja. Die Ausländer, die halt Sport machen, das Ausländer, die Fußball spielen oder sonstiges. Ich habe sogar einen Cousin, der ein richtig guter Fußballer, hatte sogar eine Chance, irgendwie so für ein Champions League Team oder irgendwie sowas, weiß der Geier. Ich interessiere mich ja Nüsse für Fußball, aber ja, Ausländer, die Fußball spielen halt, ne? Nee, also ich hatte zu diesem Opa absolut keinen Bezug. Ich habe mehr geweint, als Bud Spencer gestorben ist. Denn bei meinem Opa habe ich nicht geweint, bei Bud Spencer tatsächlich. Der hatte für mich mehr liebevollen Bezug zu meiner Kindheit, mehr fröhlichen Bezug zu meiner Kindheit als mein eigener Opa. Klingt echt hart, aber ist so. Ich bin Fernsehkind, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen, ganz viel ferngesehen. Und die Filme von Bud Spencer und Terence Hill, die haben wirklich eine ganz hoch emotionale Bedeutung für mich. Und als der starb, das hat mir wehgetan. Als ich Terence Hill begegnet bin, mal in meinem Leben, da habe ich geheult. Da habe ich Rotz und Wasser geheult. Aber nicht beim Tod meines Opas. Und wie gesagt, diese Distanzierung zu meiner Familie wurde mit der Schule nicht gerade besser. Denn ich war eben in einem Gymnasium, ich lernte nicht nur über die Naturwissenschaften, sondern ich hatte einen sehr ausführlichen Geschichts- und Geografieunterricht und Wirtschafts- und sonstiges und dieses und jenes. Ich erfuhr sehr, sehr vieles über wirklich das Wissen, das die Welt formt, während meine Verwandtschaft versuchte mir zu erklären, dass die Geschichte und die Welt eigentlich ganz anders funktionieren. Gewisse Balkanpolitiker ja die Welt geformt hätten. Großer Name, falls euch was der ein Begriff ist, Marschall Josip Broz Tito wurde mir immer gepriesen. Nein, das war der Revolutionär, der wollte die Welt verändern und die Welt wollte seinen Tod, weil er hätte sonst das Gute in die Welt gebracht. Ach, Leute, es war einfach ein kleiner Kommunist, mehr war das nicht. Schon einer der progressiven Kommunisten, aber trotzdem ein Kommunist. Ja, und speziell dann, als ich anfing, Religion anzuzweifeln, ich habe schon in der Grundschule, habe ich mir gedacht, Religionsunterricht, mein Religionslehrer, mein Islam-Religionslehrer hat mir gesagt, ich solle nicht mehr mit diesen österreichischen Kindern befreundet sein, weil die sind Sünder. Und da habe ich damals schon gedacht, so, was willst du mir sagen, mit wie ich befreundet sein will? Also ich habe zu meiner Geburtsherkunft und Geburtsreligion etwa so viel Bezug wie zu einem Stern in Alpha Centauri. Ich weiß, dass das existiert. Ich nehme es zur Kenntnis, dass es existiert, aber könnte mir nicht ferner sein. Und eben, als ich dann in dieses naturwissenschaftliche Gymnasium kam, ja, da passierte halt dann viel mit mir. Ich war eigentlich gar kein so guter Schüler. Ich frage mich noch immer, wie ich es eigentlich in dieses Gymnasium geschafft habe, aber was ich mich erinnern kann, mein Grundschullehrer hat damals auch ein gutes Wort für mich eingelegt bei der Direktion, sodass die mich aufgenommen haben. Und ich hatte dann tatsächlich Probleme. Insbesondere, und jetzt haltet euch fest, in Deutsch. Ich war ein unglaublich schlechter Deutschschüler. Ich meine, ich bin multilingual aufgewachsen. Bosnisch, das heißt Serbisch-Kroatisch, Serbo-Kroatisch. Deutsch und Englisch. Ich habe Englisch übers Fernsehen gelernt. Ja, ich kann verdammt gut Englisch heute. Ich wage zu behaupten, perfektes Englisch. Aber das habe ich halt als Kind schon durchs Fernsehen gelernt. War aber in der Schule eben ein irrsinnig schlechter Deutschschüler. Ich hatte nur nicht genügend. Also in Deutschland sagt man, glaube ich, eine 6. Aber hier nur nicht genügend. Die ganze Zeit. Ich hatte eine Nachprüfung nach der anderen. Ich wäre jedes Jahr fast sitzen geblieben und habe die Nachprüfung nur so irgendwie geschafft. Und was mich aber an diesem Gymnasium hielt und warum ich da bleiben wollte und mich auch dann immer in den Nachprüfungen bemühte, ich bin ein Naturwissenschaftler durch und durch. Ich wollte mehr Physikunterricht, mehr Chemieunterricht, mehr Bio. Ich liebte das. Informatik, also computertechnische Sachen, ich liebte das. Ich war ein Hardcore-Nerd. Und dann kam der Umschwung. Dann kam das Umdenken. Und dann entstand der romantische Sinan, der so richtig auf die Romantikdrüse drücken kann. Ich entdeckte Computerspiele. Ich entdeckte nicht einfach nur, ich meine, ich hatte schon seit Kindstagen immer irgendwo ein Nintendo zu Hause. Das war das Luxusding, was meine Eltern uns geschenkt haben immer. Wenn nur ein Nintendo da war, dann gab es so quasi so ein gemeinsames Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk für beide Jungs. Es gab einen neuen Nintendo oder Sega oder was auch immer gerade aktuell war. Und zu der Zeit im Gymnasium aber mit Computern und allem drum und dran entdeckte ich Computerspiele. Und dann kam auch das berühmte Internet auf die Welt. Ja, ich bin älter als das Internet, liebe Leute. Das speziell liebe jungen Hörerinnen und Hörer. Euer lieber Sinan ist älter als das Internet. Und mit dem Internet kamen auch die ersten Online-Games. Und ich verlor mich in einem Online-Rollenspiel, das heißt Ultima Online. Das war ein mittelalterliches Online-Rollenspiel, wo es darum ging, in dieser mittelalterlichen Welt möglichst authentisch mit Leuten zu interagieren, in eine Rolle zu schlüpfen, so quasi wie Impro-Theater. Du wusstest nie, wer dir begegnen wird und wie diese Person mit dir interagieren würde. Aber so wie auch beim Impro-Theater, du durftest keine ultimativen Dinge tun oder sagen, sondern musst deinem Gegenüber immer Spielraum lassen, um das Rollenspiel weiterführen zu können. Und Sinan, der drehte sich dann Musik auf und passend zu dem Spiel musste es Mittelaltermusik sein. Und ihr habt in der Folge, wo es um Musik ging, habt ihr ja schon ein paar Beispiele von mir gehört, aber diese Mittelaltermusik prägte mich, meine Sprache, mein Verständnis für die deutsche Sprache, für Ausdruck und mein Wortschatz maßgeblich. Ich finde es teilweise noch heute mega lustig. Ich sitze umringt von gebürtigen Österreichern und sage etwas und dann gucken die mich alle so an mit so einem komplett leeren Gesichtsausdruck und ich muss dann sagen, okay, welches der Worte habt ihr jetzt nicht verstanden? Und ich muss denen dann erklären, was dieses Wort bedeutet. Das ist mega lustig, aber ist halt ein Umstand, der mich jetzt schon mein ganzes Leben begleitet. Ich habe eine sehr eigene Ausdrucksweise, weswegen man mich so schwer zuordnen kann. So, bist du jetzt Österreicher, bist du Deutscher, bist du irgendwie Wiener, Schweizer? Mich kann nie wer hundertprozentig zuordnen, weil ich mich halt doch ein bisschen gewählter ausdrücke. Und dann ab und zu ins Hochdeutsch drifte und dann doch wieder Dialekt. Und ja, ist verwirrend. Aber in dieser Zeit, ich schwör's euch, ich habe jede freie Minute in diesem Spiel verbracht. Mit dieser Musik, mit diesem Schauspiel, mit diesen mittelalterlichen Welten und diesen Interaktionen mit Königinnen, mit Gardisten, das war für mich einfach ein absoluter Traum. Ich durfte ein Leben leben als entweder nobler Teil der Garde oder als einer von den Bösen, als Barbar, als Elf. Ich war einer der wenigen Spieler, denen das die Ehre zuteil wurde, ein Elf zu spielen, weil er so gut spielen konnte, denn das war wirklich nur Auserwählte. Ach, wie ich das geliebt habe. Bis dann irgendwann, da war ich so 16, circa 15, 16 um den Dreh und meine Mama meinte, sie hat von irgendeiner Mutter eines Mitschülers mitbekommen, dass die heute alle feiern sind in der Stadt. Und warum ich nicht auch feiern gehe? Sag ich, warum sollte ich? Ich bin ein Computerspiel. Und meine Mama mir damals einen Arschtritt verpasst, hat gesagt, nee, hier hast du, ich glaube, 20 oder 30 Euro waren das dann schon. Du gehst jetzt mit deinen Freunden saufen. Ich war ein Stubenhocker. Ich bin nicht einfach nur ein Nerd, sondern auch so ein richtiger Stubenhocker. Ich wollte nicht saufen gehen. Ich wollte nicht feiern gehen. Hat mich nicht interessiert. Ich wollte lieber Computerspiele spielen und ich wollte mein Spiel spielen. Aber nee, Mama hat gesagt, du gehst jetzt saufen. Ja, und damit Mama mich nicht jedes Mal in den Arsch tritt, habe ich dann in Zukunft auch, wenn es hieß, ja, wir gehen heute alle wieder in die Stadt trinken, bin ich halt mitgegangen. War eine durchaus lustige Zeit. Ich war auch ein paar Mal echt schwer bedient. Gott, was ich damals gesoffen habe. Ey, das war nicht schlau. Also würde mein Sohn so viel saufen beginnen wie ich damals, ey, ich würde mir echt schwer Sorgen machen, weil dass das gut gegangen ist und ich nicht irgendwie in einem Alkoholismus verfallen bin, das ist auch nur Zufall, glaube ich. Das ist nur dem Zufall geschuldet. Was wir damals alles gesoffen haben, dann quasi musste nach einer richtig durchzechten Tour musste am Ende des Abends noch irgendwo ein Absinth her. Egal wie blau wir schon waren, es musste noch Absinth her. Und falls ihr Absinth nicht kennt, das ist das Zeug, das Van Gogh dazu verleitet hat, sich das Ohr abzuschneiden. Wir waren einfach wirklich drüber. Aber wir waren halt 16, 17 und hatten Zugang zu hartem Alkohol, weil uns kein Schwanz kontrolliert hat. Ja, und eines unserer Meisterstücke war auch Jim Beam, Jack Daniels, Johnny Walker und dann Erdest auf Eis und das Ganze musste in weniger als 5 Sekunden alles ausgetrunken sein. Also wir waren wirklich Idioten. Ganz einfach. Anders kann ich nicht sagen. Also. Aber ja, aus dem Stubenhocker wurde dann so ein Mix. So quasi, eigentlich wollte ich am liebsten immer zu Hause sein und Computerspiele spielen, aber ja, zwischendurch fortgehen war halt dann auch drin. Was ich aber ab dem Zeitpunkt schon, wobei ich war schon immer fasziniert von Mädchen. Ich saß immer am liebsten schon in der Grundschule, eher in der Ecke, wo die auch die Mädchen saßen. Ich habe mich nie gern mit Jungs umgeben, weil ich hasste Fußball, hasse es auch heute noch. Fußball ist für mich absolutes, weiß nicht, ich verstehe das nicht, wie Leute sich damit begeistern können. Fußball, Tennis, Motorsport. Ich hasse auch Autos, finde die sterbenslangweilig. Also, dass jemand sich irgendwie mit einem Auto brilliert und meint, ja, so und so viel PS und Zylinder und weil, sage ich, okay, ich weiß, wo ich meinen Ölstand kontrolliere. Das war's. Und beim Fußball weiß ich, wie es grundsätzlich läuft. Also, dass der Ball ins Tor rein muss und wer auf welcher Seite spielt und dass es einen Schiedsrichter gibt. Aber das war's auch schon wieder. Ich würde mir, glaube ich, lieber eine 5-stündige Dokumentation über die chinesischen Dynastien ansehen, als ein einziges Fußballmatch. Ich stelle mir übrigens so eine Dokumentation ziemlich geil vor. Ja, da merkt ihr es, ich bin tatsächlich eher auf der nerdigen Seite. Ich liebe gute Dokus, auch wenn ich mir sehr selten welche ansehe, aber wenn es eine gute ist, dann bleibe ich schon mal hängen. Speziell Tierdokus haben mich schnell mal Gifttier, exotische Tiere. Ich meine, ich habe ja auch schon mal erwähnt, meine Vogelspinnen. Ist auch so ein Hobby von mir, das mit der Zeit entstanden war. Aber ich entstamme aus einer sehr simplen, armen Familie und bin eigentlich ein ziemlicher Stubenhocker gewesen. Und ich liebte es, ein Stubenhocker zu sein. Ich habe früher auch Hip-Hop gehört. Ich war so ein kleiner Gangster-Rapper. Das fing alles an mit Wu-Tang Clan, mit Dr. Dre und natürlich Eminem. Eminem war der King für mich. Bis ich dann irgendwann zum ersten Mal über die Red Hot Chili Peppers stolperte und feststellte, holy shit, was ist das? Und über die Red Hot Chili Peppers anfing dann so soften Rock zu hören. Bis hin zu dann doch härteren Sachen und plötzlich Metalhead. Und das war dann die Zeit, wo ich, da war ich schon 17, 18. Aber wo speziell Verwandte und Bekannte meiner Eltern anfingen, ziemlich heftiges Zeug über mich zu sagen und auch teilweise meine Eltern zur Seite gefasst haben, so meinten, hey, ihr müsst doch mal was machen, euer Junge, das geht so nicht. So wie der sich kleidet. Denn ich lief zwischen meinem, glaube ich, 16. und 19. Lebensjahr ausschließlich in Pechschwarz rum. Ich hatte meinen langen schwarzen Ledermantel, das war ein Geschenk von meinem Papa. Ich hatte nur schwarze Klamotten und früher dann auch so Alter 17, 18 habe ich mir die Haare aufgespiked, aufgegelt und hatte auch Kajal und schwarzen Lippenstift drauf. Manchmal sogar schwarz lackierte Fingernägel. Das war für meinen Vater besonders eine harte Zerreißprobe. Das hat er gar nicht verstanden. Meine Mutter ist da ein bisschen offener gewesen. Die wusste immer, egal was ich tue, ich mache das für mich. Also ich lasse mich da in nichts reinreden, weil es hat von der Familie nie funktioniert. Wieso sollte es dann sonst so funktionieren? Wenn ich plötzlich mit Kajal und lackierten Fingernägeln rausgehe, dann weil ich das für mich tue und nicht für irgendjemand anders. Meine Mutter hatte da immer sehr blindes Vertrauen in mich. Und ich bin ihr bis heute dankbar dafür, dass sie da auch meinen Vater immer gebremst hat, denn dem war das ein Dorn im Auge. Ja, muslimischer Balkanvater sieht seinen Sohn mit Kajal, Lippenstift und Fingernägeln zur Tür rausgehen. Nicht so easy, sag ich mal. Aber auch mein Vater hat sich gebessert. Der ist heute zum Glück deutlich schlauer als damals. Deutlich offener auch. Vieles auch dank ganz vielen Gesprächen, Diskussionen und auch Streits mit seinem Ältesten. Ja, bin mit meinem Vater oft zusammengekracht wegen Meinungsverschiedenheiten und wenn er dann mal wieder auf irgendein YouTube-Video reinfällt und meint, dass er die Wahrheit und irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet, muss ich ihm dann schnell mal ein bisschen erklären, wie die Welt wirklich läuft. Und dann krachen wir halt dann wieder mal zusammen. Aber in dieser Zeit, wo ich halt nur schwarz trug, das war halt dann wiederum der restlichen Verwandtschaft und auch in Bekanntschaft. Und da mein Vater Gastronom war von einem Balkanlokal, war der halt bekannt wie ein bunter Hund. Somit auch ich bekannt wie ein bunter Hund, denn ich bin der Sohn vom Chef. Und wenn die Leute sahen, dass in der Balkanhöhle, da am Billardtisch, da steht einer in einer schwarzen Kutte mit schwarzen aufgespikten Haaren. Ich meine, in den Laden habe ich nie Kajal oder Lippenstift aufgetragen, auch keine schwarz lackierten Fingernägel. Aber denen war schon das Outfit schlimm genug. Als ich dann mein erstes Tattoo bekam, mein Schwert auf dem Rücken, das war meine erste Tätowierung, da hat sich das Gerücht rumgesprochen, dass der Junge ein Kreuz tätowiert hätte. Weil es sieht von der Form her aus wie ein Kreuz und ein Schwert. Ja, ich war Talk of the Town. Aber das war ich immer. Über mich gab es immer die geilsten Geschichten von 20 unehelichen Kindern, von Tieropfern und deren Blut, das ich trinke und weiß der Geier, Satanismus hier und da. Erstaunlicherweise, und da wären wir auch bei einer der Erklärungen, wieso ich mit meinem Bruder nicht so gut kann. Mein kleiner Bruder ist einer der Gerüchtestifter Nummer 1 gewesen. Ja, der hat da das immer ganz gut befeuert. Aber ja, meine Herkunft passt so gar nicht zu meinem Lebensstil, weswegen ich mich auch nicht danach sehne, irgendwie mit meiner Verwandtschaft wieder besseren Kontakt zu haben, mit den ganzen Cousins und Cousinen, mit denen ich als Kind gespielt habe. So, ja, sicher war das schön. Aber hey Leute, ich könnte mit euch heute keine 5 Sätze wechseln, weil früher oder später das für euer Verständnis für die Themen, mit denen ich mich täglich befasse, nicht vorhanden ist. Und mein Verständnis für die Themen, die euch beschäftigen, die teilweise auch an den Haaren herbeigezogene Erfindungen sind, da stoppt es halt bei mir auch. Und wenn wir uns über die Dinge unterhalten, die meine Verwandtschaft versteht und die auch nicht irgendwie frei erfunden sind, dann sind die Gespräche recht kurz. Und ich pack das auch nicht. Balkanfamilien haben so diese Angewohnheit, die haben so eine Art Besuchsrat oder eine Besuchsliste, so quasi, da wird jeder Verwandte einmal abgeklappert, so quasi im Monat gibt's einen Zyklus und du gehst deine gesamte Verwandtschaft einmal besuchen. Du gehst da überall mal hin auf einen Kaffee, unangemeldet. Du gehst hin, klopfst an, ja, ich bin da, hab's einen Kaffee, lass uns trinken, dann sitzt du da bis, keine Ahnung, fast Mitternacht. Redest über dieselben Dinge, über die du letzten Monat auch schon geredet hast, aber jetzt ist halt, keine Ahnung, bei Hassan ist plötzlich ein Eitergeschwür an der dicken Zehe, ja, das ist die neue Geschichte, so alter Schwede, nee, leck mich, da könnt ihr mich jagen damit. Und das wirklich, das gehen die einmal im Monat diesen Zyklus nochmal neu durch. Und ich pack das gar nicht. Das ist so gar nicht mein Internet. Egal, wo ich meinen Verwandten mal begegne, zufällig, irgendwo auf der Straße beim Einkaufen, dann ist da das, was die immer sagen, ist Deutsch. Das ist Bosnisch für komm vorbei. Und ich sage dann immer, hey, früher war ich noch höflich und sagte, ja, wenn ich dann Zeit finde, komme ich vorbei. Früher war ich höflich und habe mir quasi so eine ganz, ganz billige Floskel ausgedacht, die so klang, als würde ich es berücksichtigen. Mittlerweile lasse ich das. Mittlerweile sage ich echt schon, ey, wozu? Wozu? Ganz ehrlich. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wann haben wir das letzte Mal auch noch mehr als zwei Worte gewechselt? Wozu soll ich kommen? Es hat doch keinen Sinn. Ich bin beschäftigt mit meiner Familie, du bist beschäftigt mit deiner Familie. Wir haben uns hier gerade gesehen, das ist schon mehr, als wir uns je unterhalten haben. Lass mal's. Ja. Aber halt, das ist halt dann nicht gern gesehen. Du bist halt dann, weil du scheißt ja quasi auf deine Familie. Ich weiß gar nicht, was die. Ich habe ja den Namen von meiner Frau angenommen. Ich hieß ja früher ganz anders. Nein, das werde ich jetzt nicht sagen, auch wenn sich manche von euch fragen, es ist das ein typischer Balkanname, aber ja, etwas mit Itch hinten dran. Aber ich habe den Namen von meiner Frau angenommen. Und das ist ja eigentlich am Balkan so, das existiert nicht, dass ein Mann den Namen der Frau annimmt. Das ist, sag mal was. Wo kommt man denn hin? Ja. Und ja, ich weiß bis heute nicht, wie meine Verwandtschaft darauf reagiert hat, ob das überhaupt Thema ist bei denen. Aber ja, das war mir aber tatsächlich ein sehr wichtiges Anliegen, dass wenn ich heirate, dann nehme ich den Namen meiner Frau an. Unter anderem auch, weil ich mit meinem Familiennamen sehr viel Schwierigkeiten hatte. Ich habe nach der Schulzeit, sind wir dann auch schon, ja, 18. Ich habe das naturwissenschaftliche Gymnasium abgebrochen. Das heißt, ich habe meine Matura, mein Abi habe ich nie gemacht, weil ich dann doch einmal sitzen geblieben bin und dann wäre ich noch ein zweites Mal sitzen geblieben und gesagt, nee, Leute, kein Bock. Ich bin 18 Jahre alt, ich höre auf und habe mich dann für den Militärdienst gemeldet. Ich habe direkt nach der Schule Militärdienst geleistet. Ich bin also auch ein Ex-Soldat. Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil es hieß in Österreich, sie würden die Wehrdienstzeit abkürzen auf nur 6 Monate. Ich wollte aber das volle Programm, habe mich also freiwillig gemeldet mit Grenzeinsatz und allem drum und dran. Und ja, habe dann in St. Pölten in Österreich meinen Dienst geleistet. Und danach mich durchs Leben gejobbt. Ich habe wirklich gejobbt, weil ich hatte keine Ausbildung, ich hatte kein Abi, keine Matura und hatte auch keinen Lehrabschluss oder einen Hauptschulabschluss. Ich hatte gar nichts. Ich hatte einfach nur das Wissen, ich bin bereit, jeden Job zu machen, den mir jemand erklärt. Erklär mir, was ich zu tun habe, und ich mache das. Und ich habe als Kellner gearbeitet. Ich habe dann auch eine Zeit lang gleich am Anfang mit 19 Jahren gleich selbstständig gearbeitet nach der Wehrdienstzeit, weil mein Vater ein zweites Lokal geöffnet hat und er sagte, er würde gerne in diesem zweiten Lokal nicht Balkan machen, sondern österreichisches Publikum. Er selbst hat aber keine Ahnung von österreichischem Publikum, also hat er mich dort mehr oder weniger als Chef hingestellt. Lief aber nicht gut. Was waren das? 6, 7 Monate, dass das Lokal wirklich sich halten konnte. Hatten über 2.000 € Pacht, also Miete. Das musste erstmal einbringen. Die reine Miete plus Personalkosten und so weiter und so fort. Das war scheiße teuer zum Erhalten. Danach ging ich generell in die Jobwelt. Ich habe im Verkauf gearbeitet von Müller, wird euch allen ein Begriff sein. Da war ich in der Multimedia- und Spielzeugabteilung. Ich war bei Levi's, habe Jeans verkauft. Ich war in der Poststelle, habe dort am Schalter gearbeitet. Ich habe, was habe ich noch alles gejobbt? Ich habe an einem Fließband bei Banner Batterien gearbeitet. Ich habe Security-Dienste gemacht. Ich habe warum ich nicht bei der Bundeswehr geblieben bin. Nee, das war für mich, nee, hätte nicht funktioniert. Es war etwas, das ich machen wollte. Ich habe von meinem Vater nur sehr wenig mitbekommen, was so Traditionssachen mit angeht. Aber mein Vater war so stolz auf seinen Wehrdienst und was er da gelernt hat und so weiter, dass irgendwie, für mich gehörte das damals so in meinem Kopf, willst du ein gemachter Mann sein? dann musst du zum Wehrdienst gehen, dann musst du zur Bundeswehr, also zum Bundesheer heißt das bei uns. Und ich wollte das einfach gemacht haben, wollte dort aber auf keinen Fall bleiben. Es war auch irgendwie, keine Ahnung, es fühlte sich auch nicht irgendwie cool an, Soldat zu sein. Es war in der Zeit, war schon interessant. Und es war auch interessant, mal 9 Monate nicht Herr über mein eigenes Gesicht zu sein oder meine Frisur oder meine Schuhe oder sonst was, sondern das alles vorgeschrieben zu bekommen und Befehle einfach blind befolgen zu müssen, auch wenn sie total stupide sind. Aber ja, nach diesen 9 Monaten hatte ich mir meinen Bart verdient und ihn auch seither nie für irgendjemand anderen abrasiert, außer für mich selbst. Ich sehe aber gut aus in Uniform, das kann ich euch sagen. ja, ich habe bei Banner Batterien gearbeitet. Ich habe ein Jahr als Detektiv gearbeitet. Ich war bei der Sport-App Runtastic, war ich im Customer Support. Ich habe in einer Telefonzentrale gearbeitet, in einer Autovermietung gearbeitet. Damals habe ich das erste Mal ein Cadillac und eine Corvette fahren dürfen. Ich glaube, 500.000 Euro hat das Ding gekostet, als ich da gefahren bin. War schon witzig. Aber ich habe wieder festgestellt, okay, ist auch nur ein Auto. Autos sind langweilig. Was war da noch? Ich habe wirklich die Liste an Jobs, die ich gemacht habe. Ich habe Wachdienst gemacht, Security-Dienst, ich habe Streifendienst gemacht. Ich hatte mich mehrfach bei der Polizei beworben, die haben mich dann aber nicht genommen, weil ich farbenblind bin. Letzten Endes. Ich hatte mich bei der Justizwache beworben, um im Gefängnis quasi meinen Dienst zu leisten. Meine ganzen Jobs, hey, so viele. Fuck, ey. Ich komme nicht ganz klar auf meine ganzen Jobs. Das ist einfach so eine lange Liste immer gewesen. Aber ja, ich hab in einem Online-Zoohandel im Büro gesessen, dort Rechnungen fakturiert. Meine ganzen Jobs. Ich habe hier im Ort, wo ich jetzt lebe, in Bad Hall, habe ich in einem Nobel-Restaurant gekellnert für genau einen Monat und das dann gelassen, weil einfach absolut nicht. Nee, ich habe E-Bikes verkauft. Also die Liste an Jobs, die ich gemacht habe, ist riesig. Ich habe in einem Escape Room gearbeitet, als quasi Spielleiter, habe dort die Leute in die Spieldings reingebracht, in die Spielräume. Und da wurde damals meine erste Firma geboren. Also meine andere Firma. Die Hochzeitsrednerei und Moderation. Also ich bin ja Hochzeitsredner, Moderator und Sprecher für alle Anlässe. Und ja, das ist in diesem Escape Room entstanden. Ich habe auch 5 Jahre lang, oder waren es sogar 6 Jahre, da war eine Corona-Pause dazwischen, da weiß ich nicht wie lang, die Vienna Comic Con moderiert. Durfte da mit Hollywood-Stars aus meinen teilweise Lieblingsfilmen auf derselben Couch sitzen, im selben Raum gemeinsam Mittagessen und Spaß haben. Ich bin mit Leuten per Du gewesen, die ich aus Hollywood-Blockbustern kenne, wie Herr der Ringe, Fluch der Karibik oder aus Kultklassikern wie Police Academy, aber auch aus Harry Potter, aus Game of Thrones. Ich habe wirklich Stars über Stars interviewen dürfen und ich hatte mit denen die geilste und coolste Zeit. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen. Mit manchen bin ich noch immer auf Instagram verlinkt, weil halt wirklich so eine tolle Stimmung war. Ganz, ganz liebe Menschen und Erinnerungen, die mir auch so jetzt niemand wegnehmen kann. Hey, fucking Jonathan Frakes aus Star Trek beziehungsweise X-Factor, das Unfassbare. Ich habe Samwise Gamgee aus dem Herrn der Ringe also kennenlernen dürfen. Joffrey Baratheon aus Game of Thrones. Also wirklich so, das sind gigantische Namen gewesen. Ich kann bis heute nicht ganz fassen, dass ich mit denen auf derselben Couch gesessen bin und wie ich dort gelandet bin. Aber ja, es gehört zu meiner Geschichte dazu. Ja, als Hochzeitsredner habe ich schon so viele Menschen verheiratet. Und doch sitze ich hier quasi einmal in der Woche am Mikrofon und erzähle euch allen, was ich von Monogamie halte. Aber ja, es sind ja nicht meine Ehen, die da geschlossen werden. Und auch jedem einzelnen meiner Brautpaare würden die mich fragen, würde ich sagen, ey Leute, werdet Poly, werdet Swinger, ihr werdet ein schönes, ein langes Eheleben führen, wenn ihr euch die Freiheit offen lässt, auch Abenteuer zu erleben. Ich würde es denen auch sagen, aber fragt ja niemand. Habe Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube, das war jetzt quasi mein genereller Werdegang. Das war das Story of Sinan. Ganz grob umrissen. Aber waren halt doch sehr viele Punkte dabei, die maßgebend waren für den Weg, den ich gegangen bin und auch die Entwicklung. Neben den doch sehr armen Verhältnissen, aus denen ich komme, wo, ja, Geld einfach nie wirklich da war, und wenn mal Geld da war, dann hat man sich halt alles gegönnt, das irgendwie das Leben schöner gemacht hat. Meine Eltern haben mir gesagt, sie wollen uns das geben, was sie selbst nie haben konnten. Und die hatten ja immer den Wunsch, meine Eltern hatten immer den Wunsch, die haben das immer so wörtlich gesagt, dass ich nicht schufte wie ein Pferd, sondern dass ich im Anzug zur Arbeit fahre. Das war immer so der Wunsch von meinem Papa. Ich wünsche mir, dass du irgendwann eine Arbeit hast, wo du im Anzug hinfährst und im Anzug nach Hause kommst und nicht dreckig wie ein Schwein wie ich. Und als ich dann meine ganzen Jobs hatte und da war alles Mögliche dabei, war nie ein Job dabei im Anzug. Hatte ich nie, bis ich Moderator und Hochzeitsredner wurde. Und eben da jetzt teilweise in den feinsten Outfits und Anzügen und sonstiges arbeite. Und dann eben auch auf der Comic-Con teilweise auch Stars interviewt habe, die mein Vater gefeiert hat. Steven Seagal zum Beispiel. Im Balkan sind alle ziemlich große Steven Seagal-Fans. Und ich glaube, das war, obwohl ich nie einen dreckigen Job hatte, also ich habe nie geackert wie ein Pferd. Ja, wobei doch, ich habe doch Knochenjobs schon. Aber die habe ich mir sehr bewusst auch so ausgesucht, weil sie einfach gut bezahlt waren. Ich war mir auch nie zu schade für eine Arbeit. Ich hätte auch einen Müllwagen hätte ich gemacht, weil einfach auch saugut bezahlte Arbeit ist mit, aber nie diesen Anzugjob, den mein Vater wollte, bis eben ich anfing mit meiner Selbstständigkeit. Und ich glaube, da irgendwo bei ihm gesehen zu haben, wenn er dann wieder hörte oder sah, dass ich da irgendwo gearbeitet habe und ich mache eine Story auf Insta, da kam halt immer total viele Herzen von ihm. Das war, glaube ich, so ein Punkt, wo er sich mega freute, dass sein Sohn endlich im Anzug zur Arbeit fährt, obwohl mir das ja komplett egal ist. Und ja, meine Eltern wissen auch von meiner Tantra-Arbeit, die wissen, dass ich auch Sexologe bin und so weiter, oder sagen wir so, sie wissen vieles, sie wissen jetzt nicht jedes Detail meiner Arbeit, aber sie wissen, dass ich mich mit Körpern und Sexualität befasse. Die fragen aber auch nicht nach. Und ich sage immer, okay, Need-to-Know-Basis. Das, was sie wissen mussten und wollten, das haben sie erfahren, muss ihnen ja nicht jetzt alles aufs Auge drücken. Aber ja, geprägt hat mich auch eben die Zeit am Gymnasium mit den Naturwissenschaften. Auch bis heute halte ich an den Naturwissenschaften fest. Und deswegen sage ich auch immer, ich kann aus diesem Grund so gut mit Tantra, weil ganz viel aus Tantra lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Und man kann ganz viele Dinge auch mit Hausverstand und ganz alltäglichen Beispielen auch erklären, weil es Psychosomatik ist. Aber auch über das habe ich ja auch schon so oft gesprochen. Ist auch nichts Neues für euch. Also das waren so ganz prägende Dinge. Meine Nerd-Seite, meine Computerspiele und die Tatsache, dass ich ein Stubenhocker war. In der Zeit habe ich Gedichte geschrieben, habe mich mit lyrischer Musik befasst, eben die ganze Mittelaltermusik. Ich habe meinen Sprachschatz neu geformt, meinen Wortschatz erweitert. Das hat viel mit mir gemacht. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich denke, alle da draußen, die immer sagten, sie haben das Gefühl, sie kennen mich durch diesen Podcast, werden jetzt mit der heutigen Episode einige Gedankenlücken füllen können. Und einiges an Info von heute wird euch vielleicht überraschen oder vielleicht noch ergänzen. Aber ja, ich bin froh, dass ich es soweit geschafft habe. Ich bin froh, dass trotz doch sehr widriger Umstände es meine Eltern geschafft haben, uns im Leben so weit zu bringen. Dann auch mein Bruder, der hat zwei Kinder, ich habe zwei Nichten. Und auch wenn er eine ganz andere Schule besucht hat und gelinde gesagt die Welt anders sieht als ich und ich untertreibe jetzt maßlos, er trotzdem ein gutes Leben führt. Ja, und das, obwohl wir uns früher von Trockenbrot mit Honig ernährt haben. Teilweise heute sehr surreal, wenn ich zurückdenke, dass das mal unser Leben war. Und wenn ich an diese Wohnung von damals zurückdenke, wenn ich mir an das zurückerinnere und mir vorstelle, Verena und ich würden dort mit zwei Kindern versuchen zu wohnen. Nee, das wäre unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Ich glaube, unser aktuelles Wohnzimmer, ja doch, unser aktuelles Wohnzimmer, so groß wie die Bude damals. So ungefähr. Kommt hin. Und damit meine ich die ganze Bude damals, beide Zimmer. Es war winzig. Es war wirklich, wirklich winzig. Dann kam eine größere Wohnung und dann die Wohnung, wo meine Eltern auch jetzt noch drin sind. Und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, gehe ich nochmal in mein altes Kinderzimmer. Schön. Ja, that's the story of Sinan. Ich werde vielleicht nochmal noch eine Ergänzungsepisode machen, vielleicht nächstes Monat. Wenn ihr das wollt, gebt mir Feedback in dieser Ergänzungsepisode würde ich euch vielleicht erzählen, also einen Blick in meine Psyche geben, welchen Stellenwert oder welchen Grad an Bedeutung und Emotionalität und auch was es für mein ganzes Selbstbild und mein Ego bedeutet, zum Beispiel Sex zu haben. Was Sex für mich wirklich ist. Ich meine, ich habe euch jetzt lang und breit in diesem Podcast über 180 Episoden immer wieder meine Gedanken geteilt. Aber warum mir Sex so viel bedeutet und was zum Beispiel mein eigenes Sexleben mit mir macht und was es mit mir macht, wenn in meinem eigenen Sexleben mal was nicht so ganz läuft oder wie mich das belastet und auf welchen Ebenen. Ja. Könnte aber eventuell eine kurze Folge, weiß ich jetzt nicht. Ob ich da auch so weit ausholen könnte, würde, weiß ich nicht. Ja. Aber kommt jetzt auf euch an. Wenn ihr das, schreibt gleich jemand im Chat, mach mal. Ja, ich überlege. Wenn Feedback kommt, dass die Leute das hören wollen, nach dieser heutigen Episode, die euch echt sexuell und beziehungstechnisch null weitergebracht hat, heute habt ihr nichts lernen können. Nee. Heute gab es hier nichts zu lernen. Das Einzige, was ihr hättet lernen können, habe ich jetzt rausgeschnitten. Das wäre, wie man Handgranaten baut. Aber das habe ich jetzt rausgeschnitten. Oder das werde ich noch rausschneiden. Aber nee, ich weiß nicht. Ich lasse euch entscheiden. Wenn ihr sagt, aus so einer Episode, wo man nichts lernen kann, hau mal raus, dann werde ich das vielleicht machen. Aber Bleibt an euch. Gut. Ja, es ist nächste Woche ist, oder beziehungsweise morgen für euch, ist die Aufzeichnung von der Sammelfolge. Solltet ihr also, wenn ihr das hört, noch eine E-Mail haben, die ihr in die Sammelfolge haben wollt, irgendeine Geschichte, irgendetwas, das euch widerfahren ist oder wo ihr sagt, das ist vielleicht aufschlussreich für die anderen da draußen in Sachen Themen rund um Sexualität, Beziehungen, neue Perspektiven, vielleicht durch diesen Podcast, vielleicht durch einen anderen Podcast, vielleicht durch etwas, das ihr erlebt habt, entweder in eurer Beziehung oder vielleicht in einem Setting mit mir, dann einfach E-Mail an viking.tantra@gmail.com mit dem Betreff Sammelfolge, dann kenne ich mich aus. Und ich werde in der Sammelfolge auch ein paar Feedback-E-Mails beantworten bzw. vorlesen, die schon so gekommen sind, wo ich auch gesagt habe, hey, darf ich das da vorlesen? Und gab dann auch ein Okay. Ja, das wird glaube ich auch mal wieder was Schönes. Einfach so ein bisschen in die Geschichten da draußen in der Welt eintauchen. Gut, liebe Podcast-Clan-Mitglieder, die sich heute zahlreich eingefunden haben, um nur über mein Leben was zu hören. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass sich dieser Quatsch jetzt interessiert hat. Und ja, ich sag Quatsch, weil für mich ist es halt einfach für mich ist einfach mein Leben. Ich finde das jetzt nicht so interessant, dass ich da gleich so viele Leute dazu fänden. Aber ich brauche den Lückenfüller für diesen Sonntag, weil mir kein Thema eingefallen ist. Ich bedanke mich bei euch allen da draußen fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.